Jetzt kommt die Predigt. Ich habe mal so durchgerechnet, ein guter Christ, was ist eigentlich ein guter Christ? Das ist eine gute Frage. Wenn man so im Durchschnitt, man darf ja mal krank sein und im Urlaub sein, wenn man regelmäßig hierher kommt, ne, dann hat man vielleicht so 40 Mal im Jahr Gottesdienst besucht. Manch einer kommt vielleicht sogar auf 50 Mal, so die ganz Treuen, die nicht mehr in Urlaub fahren. Aber wir bleiben mal bei 40 Mal. Ne? Das heißt, du hast im Jahr 40 Predigten gehört, über dich ergehen lassen, wie auch immer. Ne? Das wären in 10 Jahren Christsein 400 Predigten. Das stell dir mal vor, eine durchschnittliche Predigt, jetzt nicht bei mir, aber so bei, naja, vielleicht eine halbe Stunde, ne? Das sind 400 Predigten, eine halbe Stunde, sind 200 Stunden, die man vielleicht in 10 Jahre Christsein so hinter sich gebracht hat. Ne? Also manch einer ist ja schon 30 Jahre unterwegs oder 40 Jahre, das kann man dann mal hochrechnen, da geht schon einiges Land hin. Ne? Aber schon viel hier gesessen, gehört, ehrlich gesagt vielleicht auch manchmal sich gelangweilt, ans Mittagessen gedacht oder noch drüber nachgedacht über das gestrige Fußballspiel. Hertha hat mal wieder gewonnen, wer es noch nicht mitgekriegt hat. Und da sitzt man dann so und es ist interessant, was da so innerlich abgeht. Ne? Man hört zu, man ist abgelenkt. Und ich wollte jetzt mal hier rumgehen und ihr vervollständigt mir mal den Satz. Immer wenn ich eine Predigt höre, Punkt, 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 dann denke ich an Mutti. Die war meine erste Predigerin. Ne? Pass mal auf, mein Junge, ne? Wenn das so weitergeht mit dir und so weiter. Immer wenn ich eine Predigt höre, Punkt, Punkt, Punkt. Ich gehe mal hier rum hier. Immer wenn ich eine Predigt höre.
Dann höre ich zu.
Ui, mächtig, gewaltig, meine Güte. Immer wenn ich eine Predigt höre, meine Frau oder ein Mann.
Dann lerne ich vielleicht was dabei.
Ja, Mensch. Also, ich komme mal hier weiter rum. Immer wenn ich eine Predigt höre. Jetzt muss mal eine Frau ran hier. Jetzt haben wir zwei Männer gehabt.
Fällt mir nichts ein.
Da fällt mir nichts ein. Okay. Auch gut. Auch eine Antwort. Jetzt du?
Bin ich zufrieden und glücklich.
Na, das ist doch was. Bin ich zufrieden und glücklich. Immer wenn ich eine Predigt höre. Punkt, Punkt, Punkt.
Versuche ich mich zu konzentrieren.
Ah, okay. Mit mehr oder weniger Erfolg auch manchmal. Geht mir jedenfalls so, ne? Immer wenn ich eine Predigt höre. Ach hier, ich frag dich mal.
Geht es mir gut?
Na, das ist doch was. Ich gehe mal noch weiter rum. Immer wenn ich eine Predigt höre. Jens, immer wenn ich eine Predigt höre.
Erwarte ich, dass Gott an meinem Leben arbeitet.
Das ist gut. Die Antwort wird mit 1 prämiert, denke ich mal hier. Ne? Immer wenn ich eine Predigt höre. Sigi.
Überlege ich, welches Thema beim letzten Mal noch dran war.
Ah, oh, das ist schwierig, ne? Das ist ja dann immer, wenn ich eine Predigt höre. Helga.
Bin ich dankbar.
Für was?
Für Gottes Wort, dass ich es hören darf.
Super. Immer, wenn ich eine Predigt höre. Ganz unterschiedliche Dinge habt ihr gehört. Also, ein gutes Kirchenvolk hier, ne? Die hören hier gut. Super. Immer wenn die Predigt zu Ende ist, gibt es die unterschiedlichsten Reaktionen. Da gibt es die eine Reaktion, da sagt einer, Herr Pastor oder Herr Prediger oder wie man den dann auch immer anspricht, das war heute ein gutes Wort. Das sind so die Lobpreischristen, ne? Das sind des Pastors Lieblinge, ne? Die dann hinterher kommen und sagen, Mensch, war gut, hat mich angesprochen. Das sind die, das tut gut, ne? Genau. Gibt aber auch andere Reaktionen, ne? Die fangen dann immer an mit, aber das kann man auch ganz anders sehen, ne? Und dann gibt es lange Debatten. Das sind so die kritischen Christen, ne? Ich weiß auch, wie ich als Jugendlicher dachte so, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen sozusagen. Ne? Und dann bin ich hinterher zum Prediger vor und habe gesagt, du, das steht doch aber ganz anders da in der Bibel. Dann habe ich mit dem eine lange Diskussion angefangen über Bibeltexte. Und der hat es drauf, ah, du weißt doch eigentlich, wie es gemeint ist. Und das war Ende der Diskussion. Ich wusste nämlich, wie es gemeint ist. Ich wollte eigentlich nur mit dem diskutieren. Ich wollte ihm nur sagen, dass ich auch was weiß. Du weißt doch, wie es gemeint ist. Und ich wusste eigentlich ganz genau, wie es gemeint ist. Dann gibt es aber auch noch die Salbungschristen. Die gehen dann raus und sagen, boah, die Salbung, die war heute ja mal wieder mächtig da. Ne? Was man auch immer unter Salbung vorstellt. Ich habe mir früher, wo ich da noch nicht so in charismatischen Kreisen war, habe ich mir das immer so vorgestellt, wie bei so einem richtigen Rockkonzert. Kennt ihr das, ein Rockkonzert? Da hast du dann so eine Nebelmaschine und wenn die Musik richtig angeht, dann kommt der Nebel so ins Publikum. Und so habe ich mir immer die Salbung vorgestellt. Ne? Die Salbung steigt, die steigt und der Nebel wird immer dichter. Das war für mich immer so die Salbung. Ne? Was es auch immer ist, die Salbung, was wir ja nicht so richtig fassen können, die anderen sagen, die jetzt nicht so charismatischeren, die sagen, Mensch, Herr Pastor hat mich dolle angesprochen. Das sind so eigentlich das Gleiche, was man da ausdrückt. Ne? Genau. Schön, wenn das so ist. Schön, wenn die sogenannte Salbung mal wieder da war. Aber ich entdecke in unseren Kirchen, in der kirchlichen Landschaft, so eine Art Salbungstourismus. Da gibt es die gesalbten Prediger. Da muss man natürlich zu dessen Füßen sitzen. Da gibt es die gesalbten Feuerkonferenzen. Da gibt es die gesalbten Propheten. Ehrfurchtsvoll sitzt man dann da und begnügt sich dann oft mit dem Gefühl der außerirdischen Berührung. Aber das Evangelium bleibt oft in uns stecken. Wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, da passiert nicht viel. Man freut sich über das schöne Gefühl, was man mal wieder hatte. Man freut sich schon auch auf den nächsten Gottesdienst, weil ich ja dann vielleicht wieder so ein schönes Gefühl kriege. War ein schöner Lobpreisabend, war eine schöne Konferenz, war ein schöner Gottesdienst. Wir wurden angesprochen, der Prediger war ganz lustig, der hat auch gute Ideen gehabt, war super. Und dann geht man nach Hause, man diskutiert vielleicht noch ein bisschen über die Predigt beim Mittagessen und das war's dann. Und dann freut man sich auf den nächsten Gottesdienst, weil vielleicht dann die Salbung ja wieder übereinkommt. Genau. Kennt ihr das? Ich kenne das sehr, sehr zur Genüge. Wir kommen heute mal zu einem zweiten Teil von dem Thema Christsein mit Biss. Könnt ihr euch noch an diese mächtigen Hauer erinnern? Ich habe sie noch mal mitgebracht. Christsein mit Biss. Guck, da hatte ich das letzte Mal drüber geredet, vor einem guten Monat. Und dann hatten wir das Thema gehabt, wie, ne, guckt euch diese Hauer mal an. Ne? Also, da kannst du richtig mit zubeißen. So unsere Wildschweinhauer, habe ich damals ja die Geschichte erzählt, die haben wir gefunden bei einem Kindercamp. Da ist ein Kind drüber gestolpert. Christsein mit Biss war das Thema damals. Wie kann mein Leben richtig Biss kriegen? Nicht nur so, dass ich hier sitze, ein bisschen gesalbt wäre, sondern dass es wirklich, ja, dass es wirklich Auswirkungen hat. So richtig Biss, ne? Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. In den 4 bis 6 Wochen zwischendurch habt ihr mal ordentlich zugebissen. Frage. Hatte euer Christsein Biss gekriegt? Nicht, also man kann auch richtig böse zubeißen. Ne? Also, ey, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ey, und dann haut man da den anderen eins drüber. Das ist auch so eine Art Zubeißen. Ne? Das meinte ich nicht. Ein Christsein, was wirklich Auswirkungen hat aufs Leben, auf die Praxis. Ich lege die Hauer nochmal hin, kann man mal drüber nachdenken. Hat mein Leben Biss? Mein Christsein, hat es Auswirkungen? Kann man sich die ganze Zeit mal diesen ordentlichen Wildschweinhauer angucken, der hat Biss. Mit so einem wollte ich nicht in Berührung kommen, vor allem nicht abends. Ne? Ich bin einmal jetzt neulich durch einen Wald gegangen, Tegler Forst, kann ich euch sagen. Da laufen die Viecher einfach so frei rum, aber wie? Da läufst du und auf einmal raschelt das, aber riesen Oschis laufen da rum. Und da wäre ich dann immer sehr ehrfurchtsvoll, bleibe ich ruhig stehen und denke, na, hoffentlich haben sie mich nicht entdeckt. Ne? Hoffentlich haben sie mich nicht gesehen und hoffentlich haben sie Hunger, und aber nicht auf mich, weil die haben Biss. Ne? Das kann man sich dann angucken an so einem Hauer. Ne? Glaube, der Biss hat, der Auswirkungen hat. Heute kommen wir zum zweiten Teil. Man hört eine Predigt, man ist berührt, man kennt dieses Gefühl der Berührung, wo man merkt, ja, das spricht mich an, das geht mir nach. Aber oft gibt man sich damit zufrieden. Mit diesem Gefühl hier drinne. Geht mir gut, war eine schöne Predigt, hat mich angesprochen, super, genau, in die Kirche gehe ich wieder. Das ist realistisch, das passt. Das ist so ein ganz schöner Stress für den Prediger, für hier vorne stehen. Ne? Weil das ist ja so, manchmal so ein bisschen so diese Salbungssehnsucht. Naja, der Prediger gestern, der hatte vielleicht, da war die Salbung tiefer als bei mir. Da war die Nebelmaschine mächtiger am Nebeln als bei mir. Und dann merkt man so, boah, das ist ja dann eine schwierige Kiste. Ne? Dann gehen die immer lieber, hören die zu dem. Und wenn ich am Predigen bin, oder gehen alle raus oder so. Ne? Oder kommt keiner. Ne? Das ist ja dann, naja, man sagt ja immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ne? Das ist dann eine schwierige Sache. Das trägt dann solche Blüten, habe neulich gelesen, dass man den deutschen Predigerpreis ausruft. Ne? Dass dann alle möglichen Leute eine Predigt halten und der vielleicht der beste Entertainer ist, der die Leute am besten unterhalten, der kriegt dann einen kleinen Pokal. Ne? Ist das der Sinn der Predigt, dass wir den deutschen Predigerpreis, den können wir ja auch mal in der Gemeinde machen, ne? So mit Stimmkärtchen, und dann ist das so oder so, die Predigt, da bin ich vielleicht 5 Minuten eingeschlafen, nee, da war ich die ganze Zeit wach. Ist das der Sinn der Predigt, dass wir hier sitzen? Das war, könnte man ja dann sagen, in der Moderation, hast du vergessen, David, ne? David, hättest du sagen, so wie bei so einem Fernsehfilm, ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Ne? Das wäre ja dann, ne, das ist so, ne? Der deutsche Predigerpreis, ne? Das könnte man ja auch mal hier einführen. Ne? Ist es der Sinn von Gottesdienst? Möglichst gute Unterhaltung. Kurzweilig sollte eine Predigt sein. Praktischen Bezug haben, ein paar Geschichten, vielleicht anfangen mit einem kleinen Witz. Das wär's. Ne? Und die Salbung, nicht vergessen, die Salbung. Ne? Ganz wichtig. Ne? Manchmal glaube ich, verhalten wir uns Christen wieso Heimkinder? Wir hatten viel über Teen Challenge mit Kinderheim zu tun, haben manchmal Kinder abgeholt zu unseren Kindertreffs. Und das ist eine dramatische Sache. Am Wochenende siehst du das Drama des Kinderheims. Da unterscheiden sich nämlich die Kinder von den Kindern, die noch Eltern haben. Die sind nämlich dann bei Vati oder Mutti. Und von den Kindern, die gar keinen haben. Die sitzen nämlich Freitagnachmittag noch da. Das ist meistens kleine Besetzung mit einem Erzieher, da läuft auch nicht mehr viel. Trostloser Anblick. Freitag, Nachmittag im Kinderheim. Ich weiß relativ genau, weil wir da immer einen Jungen abgeholt haben, der zu unserer Kindergruppe kam. Und das war dann immer dramatisch. Die dann übrig bleiben, das war dann immer eine sehr trauerliche Geschichte. Manchmal denke ich, so ähnlich sind wir Christen. Nicht alle, aber manche. Zweimal im Jahr kriegt man Post vom Papa, Ostern und Weihnachten. Das ist dann so, da stellt man sich dann vorne hin und sagt, Leute, ich muss euch mal ein Zeugnis geben. Ich habe ihn gehört, er lebt noch. Gott hat zu mir gesprochen, ich habe was erlebt mit Jesus. Leider nur zweimal im Jahr, vielleicht auch dreimal. Und ansonsten geht das Leben so weiter, man hört eigentlich nicht viel von Papa. Passiert nicht viel im Christenleben. Das lebt so vor sich hin. Ich habe irgendwann mal gebetet. Das war ein sehr herausforderndes Gebet. Da habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, Gott, ich will eigentlich keinen Abend mehr ins Bett gehen, ohne dass ich irgendwo ein Zeichen gekriegt habe, dass du noch lebst. Ich will keinen Tag ins Bett gehen, ohne dass ich ein Lebenszeichen von dir erhalten habe. Das kann ganz unterschiedlich sein. Mal liest du irgendwas in der Bibel, und das liest du dann nicht nur so wie die Bildzeitung, klappst du zu, habe gelesen, sondern auf einmal leuchtet ein Vers auf und du merkst, das sind Liebesgrüße vom Himmel. Oder manchmal ohne Predigt, die braucht man auch manchmal. Ne? Oder dass du merkst, hier hat er übernatürlich eingegriffen. Da war eine Situation, hat nicht funktioniert. Oder du bist ganz depri, fühlst dich ganz unten und auf einmal kommt Licht in die Seele und du merkst, Gott hat mich ja berührt. Egal was, er hat eine große Palette, wie er dir begegnen kann. Aber ich habe irgendwann gesagt, Gott, ich will abends nicht ins Bett gehen, ohne dass ich heute von dir irgendein Lebenszeichen gehört habe. Ich will nicht immer nur Lebenszeichen in den Himmel senden, ah, mir geht's schlecht, oh, mir geht's schlecht, oh, mir geht's schlecht, sondern ich will auch, dass du mir mal ein Lebenszeichen schickst. Jeden Tag, was für eine Herausforderung, aber versuch das mal, sag das mal wirklich klar, Gott, ey, hör mal, ich dachte, du lebst, dann will ich was hören, dann ruf doch mal an bei mir. Ihr wisst gar nicht, oh, vielleicht wisst das, wie aktiv Gott sein kann, wie ganz viele Lebenszeichen er dir schicken kann, wenn du es drauf anlegst. Ich frage mich manchmal auch in meinem Leben, warum so wenig außerirdische Begegnungen? Außerirdische Begegnungen. Stellt euch vor, wir müssen das Kirchencafé unten verlängern, die Zeit. Nicht, weil es so viel zu essen gibt, sondern weil wir uns so viele Geschichten erzählen müssen, die wir in der Woche mit Gott erlebt haben. Ne? Weil wir so viele Geschichten erzählen müssen und sagen, du, das muss ich dir noch erzählen und das muss ich dir erzählen. Und hier hat Gott eingegriffen. Das ist einfach übernatürlich. Das ist nicht normal gewesen. Hier hat er eingegriffen. Und vielleicht wird es irgendwann normal. Vielleicht ist es irgendwann normal. Ich frage mich immer wieder, wie das letzte Mal auch, warum passiert in meinem Leben, in unserem Leben, warum in Deutschland so wenig? Warum passiert so wenig? Warum so wenig Biss? Warum so wenig Auswirkung des Evangeliums? Warum so wenig Dinge, die passieren, die alle in der Bibel entstanden stehen, aber heute irgendwie so wenig erlebbar sind? Wie bekomme ich mehr Biss? 3 kleine Dinge, die uns vielleicht helfen können oder die mir immer wieder ein Ansporn sind, ein Nachdenken sind, ein Vorwärtsgehen sind. Das Erste, ich habe das schon mal gesagt, ich werde es immer wieder sagen, weil es einfach so ist. Das Reich Gottes ist ganz einfach. Du musst wieder ein Kind werden. Das Reich Gottes ist so einfach, du musst wieder ein Kind werden. Ich lese mal einen Bibeltext dazu. Sie brachten, das passt zu heute, ne? Das ist das, was du gesagt hast, Paul. Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührt. Die Jünger aber fuhren sie an. Als Jesus aber sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihn nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt, wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Hände und legte die Hände auf sie und segnete sie. Matthäus 10. Wer nicht das Gottesreich annimmt wie ein Kind, der wird nichts erleben. Der wird da nicht reinkommen. Die TCler, die kennen das schon, die Teen Challenger. Manche kennen ihn ja, unseren Benny. Der kommt immer zu unserer Bibelstunde. Und unsere Bibelstunde, das ist so eine Bibelstunde für alle möglichen Leute aus der Nachbarschaft. Manche haben auch mit Gott nichts am Hut. Die kommen einfach, wir essen Frühstück und dann machen wir Bibelstunde. Oh, so 10, 12 Leute, eine ganz lustige Runde. Und ganz oft passiert es uns, dass wir uns da vergaloppieren, ohne Ende. Ne? Wir fangen bei Adam an und in der Offenbarung der 7 Posaune beenden wir das dann. Ne? Und manche werden da auch abgehängt. Also es ist schon, ich neige auch dazu oft, mich auf irgend so ein Pferdchen da oft zu schwingen und davon zu galoppieren. Eines Tages war es mal wieder soweit. Ne? Wir haben uns wieder vollkommen verrannt und haben uns da ergötzt an irgendwelchen, ja, was weiß ich, ne? Elfenbeinernen Türmen, wo wir da gesessen haben. Und mitten in unsere hochheilige Debatte platzt Benny rein. Und dann sagt er so trocken, aber wisst ihr Leute, das Wichtigste ist doch, dass ich weiß, dass Jesus mich liebt. Das Wichtigste ist doch eigentlich, dass ich weiß, dass Jesus mich liebt. Und ich dachte so, der hat's kapiert. Und unsere Debatte, das war so, weißt du, so von 100 auf 0. Bzzp. Wir waren wieder auf dem Boden der Tatsache angekommen. Der elfenbeinerne Turm wurde geschlossen und wir waren wieder in der Praxis. Das Wichtigste ist doch, dass Jesus mich liebt. Benny, wer ihn kennt, ein ganz einfacher Mensch. Ne? Der, ich weiß gar nicht, ob er lesen kann. Ne? So ein ganz einfacher Mensch, der kämpft den ganzen Tag ums Überleben, sag ich mal, draußen auf der Straße. Aber ich dachte, der hat es kapiert. Das Wichtigste des Lebens hat er kapiert. Das Wichtigste ist nicht, dass ich da irgendwelche theologische Erkenntnisse habe und mich da beriesele, sondern das Wichtigste ist, dass ich weiß, dass Jesus mich lieb hat. Der hat es kapiert, der Benny. Und da merke ich immer wieder, das Reich Gottes, das ist eine ganz einfache Geschichte. Und ich glaube, nur Kinder erleben das, die so einen kindlichen Geist haben. Die erleben das Reich Gottes. Nur ein Kind erlebt den Vater. Und wenn wir beten, das haben wir ja gerade gemacht, Vater unser im Himmel, dann kann ich das eigentlich nur beten, wenn ich mich als Kind fühle. Und dann werde ich auch nur die ganzen Segnungen des Vater unseres erleben, wenn ich wirklich diese Stellung als sein Kind habe. Vielleicht auch als ein Riesenbaby, ne? Manche sind ja auch groß, ne? Aber ich muss sein Kind werden, wenn ich dieses Gebet wirklich beten will. Und ich merke, oft gibt es zwei Dinge, warum wir das nicht erleben. Die eine Sache ist, man ist noch nicht sein Kind. Das ist ein Punkt, dass man das mit Jesus festmacht und sagt, ich will zu dir gehören. Ich finde, das ist eine Sache, die kann man festmachen und sagen, Jesus, ich will wirklich dein Kind werden. Ich will es wirklich erleben. Ich will es wirklich hier drinne haben, dass ich dein Kind bin. Ich will es werden. Und da ist heute eine Möglichkeit, wenn du nicht weißt, wie das geht. Es ist gar nicht so schwierig. Du kannst ganz einfach zu seiner Familie gehören, indem du sagst, Herr Jesus, ja, ich will. Wie bei der Hochzeit. Ja, ich will, mit Gottes Hilfe. Komm hinterher hierher, wir werden noch beten. Und dann mach das fest mit Jesus. Ich will zu der Familie gehören. Ich will das Kind vom großen Vater im Himmel sein. Es gibt aber auch die Kinder, die schon viele Jahre Kinder sind vom Vater im Himmel. Und das ist oft das Problem, dass aus Kindern ganz oft Schüler werden oder was weiß ich, Schüler oder Diener oder Knechte, vielleicht Berater Gottes, dass man meint, wir müssten Gott beraten. Dienen tut ja gut, ne? Kind sein, das hat schon was Hilfloses an sich, ne? Aber dienen, da fühlen wir uns alle richtig gut, ne? Da kann ich mich abends hinsetzen und sagen, habe ich geschafft. Ich habe was geleistet, ne? Mensch, ist das super. Als Diener, als Kind kannst du nicht viel Karriere machen. Als Diener kannst du schon Karriere machen, ne? Da kannst du Kirchendiener werden und da kannst du Oberkirchendiener werden, ne? Und da kannst du Schlüsselverwalter und da kannst du vielleicht auch Glockenanmacher werden. Eine wunderbare Sache, ne? Also Leute, ich sag euch, in der Kirche kannst du auch wirklich Karriere machen. Super, ne? Also tolle Sache, ne? Kannst du alles machen. Kannst du wunderbar dienen, kann man sich gut fühlen. Kannst du nur nicht mehr Kind sein. Das Problem ist nämlich, wenn man Diener ist, kann man auch viel falsch machen. Und dann kann man auch viel im Bett liegen und sich knechten und sich Vorwürfe machen, habe ich heute falsch gemacht, habe Fehler gemacht. Kinder dürfen Fehler machen, ohne Ende. Meine Kinder machen ohne Ende Fehler. Und ihr heute, ne, ihr werdet das wahrscheinlich auch erlebt haben. Ne? Je kleiner, desto mehr Fehler. Obwohl, Teenies, hör auf. Genau. Die dürfen das aber. Die dürfen das. Aber so ein treuer Kirchendiener, der darf eigentlich keine Fehler mehr machen. Das kann dir eigentlich nicht mehr unterlaufen. Ne? Aber wisst ihr, das größte Problem ist, wenn wir Diener sind, wenn wir seine Knechte sind, wir gehen verloren. Das ist nämlich die Geschichte vom zweiten verlorenen Sohn. Dann stehen wir irgendwann vor Gott und sagen, hey, hör mal, mir hast du nie mal einen Bock gegeben, dass ich mal eine Party machen konnte. Und der war genauso verloren. Der war weit, weit weg vom Vater. Mir gibst du nichts, ich knüppel immer hier für dich. Ne? Ohne mich läuft ja hier nichts. Ne? Wer soll denn die Glocken anmachen? Ne? Und wer soll denn hier putzen? Ohne mich läuft da nichts. Aber was habe ich davon? Nix. Außer Buckel nix. Und Gott sagt, selber schuld. Hättest dich bedienen können. Ist alles da. Das ist das Problem am Diener sein. Die Segnung, die ein Kind kriegt, die erlebt man als Diener nicht mehr. Die Segnungen sind vorbei, wenn du mal Diener geworden bist. Kinder, die kriegen den ganzen Segen der Eltern ausgeschüttet. Und Kind sein, das hat auch was Freies an sich. Ich darf Kind sein. Und das ist die Einladung, die Gott dir gibt. Du darfst Kind sein. Und wenn du Kind bist, wirst du mehr erleben. Wenn ich Diener bin, Knecht bin, treuer Diener, dann werde ich nichts erleben. Das ist wie der verlorene Sohn. Dann sind die Kammern zu für mich. Dann habe ich irgendwann ein dickes Herz und denke, der gibt mir gar nichts mehr. Dann habe ich keinen Biss. Dann erlebe ich aber keine geistliche Segnung. die kann ich nur erleben, wenn ich sein Kind bin. Kind sein heißt sich demütigen, klein sein, nichts von sich und alles von Papa halten. Nichts von sich und alles von Papa halten. Und das sind die Voraussetzungen, wenn ich Teil der himmlischen Welt werden möchte. Ohne dem geht's nicht. Jesus sagt, das ist die Schwelle. Nicht, du musst größer werden, du musst langsam evolutionäre Schritte gehen in deiner Heiligung, ne? immer höher, sondern der Weg, um das Himmelreich zu kriegen, heißt eigentlich, du musst klein werden, du musst ein Kind werden, du musst hilflos werden, du musst dich ganz in seine Hände geben. Und da müssen wir uns entscheiden. Das ist die erste Entscheidung, die ich treffen will. Will ich sein Kind sein oder will ich sein Angestellter sein, sein treuer Diener? Wie bekommt mein Leben mehr Biss? Der zweite Punkt. Und der macht mir extreme Bauchschmerzen. Also, wir vergessen mal, dass ihr hier sitzt. Ich halte mir einfach mal selber eine Predigt. Ne? Das ist manchmal ganz gut. Genau. Das Evangelium entfaltet seine Kraft im Tun. Wisst ihr, ich frage mich manchmal, hier haben wir eine, ich habe die ganzen Bibelstellen aufgeschlagen. Hier haben wir eine dicke Bibel, ne? So richtig gute, dicke Lutherbibel. Was müsste eigentlich geschehen, damit deine Geschichte in diesem dicken Buch drinne stehen würde? Also, zum Beispiel, er wurde geboren, war ein guter Junge, er studierte Ingenieurwissenschaften, er heiratete eine hübsche Frau, er baute ein Eigenheim am Rande Berlins, er hatte 3 Kinder und im gesegneten Alter wurde er zu seinen Vorvätern versammelt. Ach ja, und 3-mal im Monat ging er in die Kirche, nicht zu vergessen. Ne? Hätte so eine Geschichte eine Chance, in dieses dicke Buch aufgenommen zu werden? Ich glaube nicht. Ja, vielleicht bei den Geschlechtsregistern, aber wer liest die schon? Ne? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Ne? Da gibt es ganz viele. Da steht nicht viel drin über die. Ne? Der zeugte den und der zeugte den. Und irgendwann sind sie in der Geschichte der Menschheit dann da halt so dahin gegangen. Ne? Was haben denn alle Geschichten in der Bibel gemeinsam? Das sind alles Begegnungen von Menschen mit dem Übernatürlichen. Das Krasse an dem Buch ist ja nicht, dass sie geheiratet haben und Kinder hatten und sich gezofft hatten, sondern dass eben gerade mit diesen Chaoten Gott übernatürliche Dinge gemacht hat. So ein Moses, ein Mörder, den nimmt er und er erlebt die krassesten Geschichten mit Gott. Übernatürliche Sachen, Wunder ohne Ende. Das ist ja das Sensationelle. Das ist das Geniale. Und alle anderen Geschichten, muss ich auch sagen, würden wahrscheinlich auch die Zuhörer gelangweilt haben. Das würde man sich nicht am Lagerfeuer damals erzählt haben, wo sie es noch nicht aufgeschrieben haben. Das wäre in Vergessenheit geraten. Der hat dann 3 Kinder gekriegt oder 10. Naja, okay. Ne? Und wisst ihr, das sind Dinge, wo ich denke, es gibt auch heute ohne Ende Bücher im Büchertisch. Ne? Die können inspirieren. Und irgendwann habe ich die gelesen von all den Heiligen der vergangenen Zeiten. Und dann dachte ich so, ja, toll, schön für die. Aber ich dachte irgendwann, wenn ich mal alt bin, dann möchte ich auf meinem Lehnstuhl sitzen. Und wenn meine Enkel dann versammelt werden, dann möchte ich sagen, hör mal zu, da gab es dann einen Georg Müller. Oder gab es einen Moses. Und dann gab es was weiß ich, wie sie alle heißen. Sondern möchte ich sagen, hör mal zu, ich, Martin Broschmann, habe das und das mit Gott gelebt. Ist das nicht genial? Ist das nicht genial? Ich, Chaot, habe das mit Gott erlebt. Das sind Geschichten, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich selber solche Geschichten erzählen. Nicht sagen, hör mal zu, der hat es erlebt und der hat es erlebt und der hat es erlebt. Sondern ich möchte mal meinen Enkeln und meinen Kindern erzählen, ich habe das erlebt. Ich habe es erlebt. Stell dir vor, diesen Gott, den gibt es heute noch. Und die Geschichten kannst du mit ihm erleben. Und wisst ihr, wenn ich das so erzähle, dann nicht um euch ein schlechtes Gewissen zu machen und sagen, jetzt macht doch aber mal wieder ein bisschen mehr. Sondern euch Lust zu machen und sagen, Mensch, ich will das mehr mit diesem Gott ausprobieren. Ich will das erleben, dass ich genau Geschichten erlebe, die übernatürlich sind. Ich will erleben, dass der Himmel in mein Leben kommt. Geschichten davon zu hören, meine Güte, die eben nicht alltäglich sind und vielleicht doch irgendwann so alltäglich für mich werden, weil ich regelmäßig diese Beziehung mit Jesus pflege. ich glaube, in vielen Dingen liegt es oft daran, dass wir so gewisse kleine Schritte nicht gehen, dass wir Sachen so wenig erleben. Es gibt ja diesen Bibelvers in Jakobus 1, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt euch selber. Da kann man dann mit schlechtem Gewissen rumgehen und sagen, ich habe es heute wieder nicht getan. Aber man muss das mal in eine andere Richtung sehen und sagen, Mensch, ich will ja nicht im Selbstbetrug leben. Ich sage zwar immer, ich habe einen lebendigen Gott und da passiert unheimlich was los, aber ich erlebe nichts. Deswegen sagt der Mensch, nicht nur hören, machen. Machen. Da wirst du es erleben. Da ist die Kraft drin. Da kommst du hinein, um das zu erleben. Stellt euch mal vor, der Abraham, vielen von uns bekannt aus der Bibel, der Gründervater von Israel. Eines schönen Tages liegt er vielleicht im Bett und hat einen Traum und Gott sagt zu ihm, hör mal zu, mein Junge, geh raus aus deiner Verwandtschaft, aus deiner Vaterstadt. Ich werde dir ein Land zeigen, da sollst du hingehen. Und stellt euch vor, den nächsten Tag wacht er auf und sagt, ist ja krass, Gott hat zu mir geredet. Geht zu seiner Frau und schüttelt die, wach, hey, stell dir vor, Gott hat zu mir geredet. Boah, ich krieg jetzt noch eine Gänsehaut. Und die Frau sagt, Halleluja, was, zu dir hat er geredet? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hä? Wieso nicht zu mir? Und dann einen Tag später geht er zu seinen Verwandten und sagt zu denen, Leute, ich muss euch mal was ganz Geniales erzählen. Den Gott gibt's, der hat zu mir geredet. Stell dir vor, und das hat er gesagt, ich soll gehen und so weiter. Ist das nicht krass, ne? Ein halbes Jahr später gibt er ein Interview in der Zeitung, ne? Leute, es gibt Gott heute noch, der hat zu mir geredet im Traum, ne? Ich krieg jetzt noch eine Gänsehaut davon und die Salbung und alles und das war wirklich alles wirklich real. Ich spinne nicht. Und dann, ein Jahr später, schreibt er ein Buch, wie kann ich heute noch Gottes Stimme hören, ne? Das wird der Bestseller, alle verkaufen das, ne? Stell dir vor, so wär's gewesen. Was hätte er machen können? Wunderbar, frommer Mann. Vielleicht hätte Gott noch ein zweites Mal geredet zu ihm. Und wenn er dann nicht losgegangen wäre, hätte er dann wahrscheinlich, wäre der Gründervater von Israel Harry geworden oder Horst oder wie sie auch alle heißen. Keine Ahnung. Abraham wäre es nicht geworden. Was macht denn Abraham aus? Der packte nämlich seine Koffer und zottelte los. Der ging einfach. Das war das Eigentliche. Der hat es gemacht. Und dann, im Gehen, hat er ganz viele Wunder mit Gott erlebt. Hat er erlebt, wie er auf die alten Tage noch Kinder kriegt. Hat er erlebt, wie Gott übernatürlich mehrmals mit ihm geredet hat. Hätte er alles nicht erlebt, wenn er sich gefreut hätte über die Salbung und die vielen Träume und alles, aber nicht losgezogen wäre. Und wisst ihr, da merke ich, der Glaube an Jesus ist eine zutiefst praktische Sache. Eine zutiefst praktische Sache. Und das ist ja auch eine gute Botschaft für die Männer. Ne? Männer wollen es ja immer praktisch haben. Ne? Immer das viele Gelaber und das viele Gerede in der Kirche. Männer wollen ja was zum Tun haben. Ne? So Männer der Tat. Ne? Frauen eigentlich auch. Ne? Genau. Genau solche Leute will Jesus. Die nicht lange überlegen und sich freuen und Bücher drüber schreiben, sondern einfach sagen, Mensch, wir gehen los. Wir machen das einfach jetzt mal, was Gott gesagt hat. Natürlich kommen dann zahlreiche Gegenargumente. Riecht da mächtig nach Werksgerechtigkeit, ne? Gute Werke, den Himmel verdienen und so, ne? Aber wisst ihr, es geht hier nicht darum, dass irgendeiner Mutter Teresa ihren Thron streitig macht. Hallo? Ja. Es geht darum, dass man eigentlich von einem theoretischen Glauben in einen praktischen Glauben umkehrt. Dass es praktisch wird. Gehorsam in kleinen Dingen. Darum geht's eigentlich. Warum gehen wir nicht los? Was hindert uns eigentlich? Warum begnügen wir uns damit, dass wir ein schönes Gefühl haben im Gottesdienst, dass wir ein heiliges Gefühl haben, und dass die Salbung wieder mal da ist. Warum gehen wir nicht los? Drei kleine Punkte, die ich bei mir festgestellt habe. Beim intensiven mit sich selbst beschäftigen. Genau. Der eine Punkt ist, dass ich Unglauben habe. Dass ich im Herzen eigentlich oft noch ein Ungläubiger bin. Ich glaube es nicht wirklich. Ich halte es für wahr. Ich finde es gut. Ich versuche mich richtig zu verhalten, regelkonform zu leben. Es gibt klar, es ist klar, Gott gibt's, alles okay. Aber es zu wagen, auf dem Wasser zu gehen, rauszugehen. Ein Beispiel, da heißt es zum Beispiel in Johannes 8, Vers 36, wenn euch nur der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Steht doch da. Und wir würden alle das für wahr halten, ne? So, gute bibeltreue Christen, ja, steht in der Bibel, ist so. Ist so. Aber stell dir jetzt mal vor, das stimmt. Stell dir mal vor, das stimmt. Wenn Jesus dich frei macht, bist du frei. Brauchst du es nicht mehr machen, ne? Nehmen wir es mal ganz praktisch. Nur einfach mal ein billiges Beispiel, ne? Stell dir vor, das stimmt wirklich. Du würdest nach dem Gottesdienst kommen, die Kiste aufmachen, hier, der Mülleimer, würdest deine Zigarettchen oder den Tabak reinschmeißen, würdest die Kiste wieder frei machen, würdest zum Gebet schreiten und sagen, Jesus, wenn das wirklich stimmt, dann werde ich jetzt frei. Wenn das so einfach geht, hä? Da kannst du ja jetzt eigentlich schon, hey Leute, das musst du dir mal vorstellen, da könntest du jetzt im Glauben morgen zum Reisebüro gehen, Hawaii, ich komme, ne? Jeden Monat 100 Euro gespart, ich brauche nicht mehr rauchen, Halleluja, Hawaii, ich komme, die Kreuzfahrt wird gebucht, super, ne? Das wäre ein konkreter Schritt im Glauben. Kannst du auch spenden? Ne, natürlich. Ja, das kommt dann die Frommen wieder. Ne, nee, fahr ruhig nach Hawaii. Atme mal die frische Luft der Karibik ein. Wunderbar. Genau. Wenn das so einfach geht, ne, dann kommst du nach dem Gottesdienst hierher und sagst, Mensch, ich will frei werden von was auch immer. Wenn das wirklich stimmt, was das heißt in der Bibel. Wenn Jesus frei macht, dann bin ich wirklich frei. Ich habe das ja so erlebt. Ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt. Ist für mich immer noch so eine Sensation. Auf einmal sagt er, Martin, du brauchst nicht mehr rauchen. Und ich hau die Kippen, Umweltverschmutzung, ich hau die in der Zug zum Fenster raus, ne? Ernte 23. Und es war wirklich weg. Es war wirklich weg. Ne? Es war wirklich weg. Das waren meine ersten Erlebnisse mit Jesus als Jugendlicher, ne? Kirche bin ich x-mal gegangen. Das hat mir nichts gebracht. Aber als ich merkte, ich saß im Zug und Jesus sprach zu mir, Martin, du brauchst das jetzt nicht mehr, ne? Ich habe geraucht und Bibel gelesen, ne? Passt eigentlich nicht. Aber was habe ich gemacht, ne? Und dann sagt er, du brauchst das nicht mehr, ne? Hau weg. Und dann habe ich wirklich gemacht, ne? Rausgeschmissen. Auf einmal merkte ich, es war weg. Es war weg. Und Jesus hat mich durchgetragen, ne? Ja, manchmal hat es noch ein bisschen getropft, der Giftzahn, ne? Aber es war weg. Versteht ihr? Es war weg. Ich habe es 100-mal versucht mit Aufhören und so. Das ist ja eine Frage. Wisst ihr, was Jesus euch herausfordert? Immer wieder, versucht das Abenteuer mit mir. Es ist ein Abenteuer. Das Leben so ist doch langweilig. Immer das Gleiche. Ne? Arbeiten gehen oder was weiß ich. Fernsehen gucken, ist ja langweilig. Aber mal ein Abenteuer mit dem Himmel zu machen, das ist doch was. Das bietet Jesus dir an. Versuch's doch mal. Komm. Wir werden hinterher beten. Die Tonne steht. Hau alles rin. Hau's rin und fang an im Glauben. Vielleicht sagt man jetzt, du, schon 5-mal versucht. Weißt du, das ist Geldverschwendung. 5 Päckchen schon weggehauen. Ne? Bringt doch nichts. Bringt doch nichts. Hab schon versucht. Bin schon vor zum Altar gegangen. Schon alles niedergelegt. Bringt nichts. Funktioniert nicht. Habe ich nie erlebt. Der Gläubige sagt darauf, wenn du sagst, ich glaube Jesus, dann sagst du, Jesus, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Ich halte so lange fest, ich ziehe so lange am Kreuz, hoffentlich bleibst du da, ne? Bis ich es wirklich erlebe. Ich will das durchkämpfen mit Jesus. Ich lass mich nicht beirren. Wenn es da so steht, dann will ich das erleben. Oder es ist wirklich nur ein altes Buch, was man lesen kann oder lassen kann. Ich lasse dich nicht. Ich will das erleben, Jesus. Ich will da durchkommen. Ich will das erfahren in meinem Leben, dass du wirklich frei machst. Das ist für mich auch der Sinn von Gemeinde. Manchmal erlebt man das nicht. Ich habe das mal erzählt. Mir hat ein Bruder mal gesagt, Martin, da war ich wieder so verzweifelt, habe gedacht, das schaffe ich eh nie. Da hat er gesagt, Martin, wenn du nicht glauben kannst, dann glaube ich für dich mit. Dann hat er mich geistlich sozusagen untergehakt und dann sind wir zusammengegangen. Manchmal haben wir so einen Hänger 100-mal erlebt, nichts funktioniert, vielleicht brauchst du mal einen, der sagt, du, ich hake dir geistlich unter. Wir gehen zusammen den Weg. Das ist eigentlich der Sinn von Gemeinde. Nicht, dass man nur hier sitzt, sondern dass man einer trage des anderen Last. Das ist es eigentlich, dass man sich untereinander hilft und sagt, wir gehen zusammen den Weg. Und wenn du keine Kraft hast, dann glaube ich mal für dich mit. Und dann glaube ich, dass irgendwann der Sieg in deinem Leben kommen wird. Dann glaube ich, dass du da irgendwann mal durchkommst. Es gibt noch viele andere Gründe, warum wir es nicht erleben. Es gibt natürlich auch die Sache, dass man sagt, eigentlich sind mir manche Dinge in der Bibel zu radikal. Ich habe vielleicht keinen Bock dazu. Oder es ist mir zu peinlich. Die Konsequenzen sind zu krass. Ich will eigentlich nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob dagegen ein Kraut gewachsen ist. Jesus lädt uns ein und sagt, komm, folge mir nach. Wenn ich nicht komme, akzeptiert er das ja. Vielleicht hilft Ehrlichkeit, dass wir es nicht immer auf Jesus schieben, sondern dass wir sagen, nee, ich bin noch nicht so weit, ich will es eigentlich nicht wirklich. Ich will es nicht aufgeben. Oder ich will es nicht leben, es wird zu radikal. Oder ich habe Angst, ich habe ganz viel Angst davor. Es ist mir zu ungewiss, zu unstet. Ich glaube, wenn er unser Vater ist, kann ich ihm auch das hinlegen und sagen, Jesus, ich habe Angst davor, so zu leben. Ich habe Angst, diesen Schritt zu gehen. Und es gibt da so eine super Stelle, auf die habe ich mich manchmal berufen, in Philipper 2, da heißt es, denn Gott ist, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Vielleicht ist das Einzige, was ich brauche, Ehrlichkeit, dass ich nicht immer irgendwie so fromm tue, sondern sage, Jesus, ich kann gar nicht wollen. Ich will es vielleicht nicht wirklich. Ich bin gar nicht so weit, dass ich will damit aufhören. Oder dass ich so leben will, wie du das sagst. Oder dass es wirklich für mich mein Lebensstil ist. Ich habe Angst davor. Und ich glaube, auch da kann Jesus mir begegnen. Vielleicht ist es wichtig, dass ich einfach mal anfange und sage, ich schiebe es nicht mehr auf die anderen, nicht auf Kirche, nicht auf Gemeinde, nicht auf Christentum, nicht auf Bibel, sondern ich sage ihm das einfach mal so ehrlich, wie es ist. Jesus, ich krieg das nicht hin. Ich will es vielleicht auch gar nicht. Aber eigentlich gibt es was in mir, das will es eigentlich doch. Es kämpft ja immer so zwei Seiten in uns. Und dass ich das Jesus so hinlege und sage, Jesus, selbst mein Wollen kannst du schenken. Dass ich das will. Dass ich wirklich das will. Wie bekomme ich mehr Biss? Letzter Punkt. Der Biss kommt mit den kleinen Dingen. Der Biss kommt mit den kleinen Dingen. Ich glaube, es ist immer wieder ein Punkt. Jesus hat das Evangelium und den Glauben so einfach gemacht, dass es kleine Kinder verstehen. Das ist das Gute. Da musst du nicht studiert haben, da musst du nicht Theologe sein, da musst du nicht irgendwie ein Hochgeistlicher sein und die Bibel durchgelesen haben. Jesus und die Bibel und das Evangelium ist eine ganz einfache Geschichte. Und es ist ganz einfach, die kleinen Dinge zu tun. Und genau die sind die schwersten. Wisst ihr, ich erwarte von meinen Kindern nicht die Lösung von komplizierten Mathematikaufgaben. Dritte Klasse, da erwarten wir da nicht. Da freuen wir, wenn so mit mir nur 3 bis 4 rauskommt und sie das kleine 1x1 kennen. Ihr seid ja gerade so Dritte. Ich erwarte auch nicht von meinen Kindern, dass sie meine Steuererklärung machen. Das erwarte ich nicht. Aber eins erwarte ich schon von denen. Nämlich, dass wir bei Tisch sitzen bleiben, bis das Essen fertig ist. Dass da nicht alle rumwuseln. Oder dass man mithilft und sein Zimmer aufräumt. Das kann man von einem 11-jährigen Kind erwarten, oder? Ganz einfache Geschichte. Das kann ich erwarten. Steuererklärung müssen sie nicht machen. Da muss ich mir selber einen Kopf machen. Aber sie ihr Zimmer aufräumen. Oder dass sie vielleicht Geschirr abräumen nach dem Essen mit. Das kann ich erwarten von Kindern, die 10 bis 11 Jahre sind. Und wisst ihr, Gott ist so ähnlich einfach. Der erwartet von seinen Kindern nicht irgendwelche hochtrabenden Geschichten. Wir denken dann, wir haben dann immer Angst. Wisst ihr, ich hatte früher, wo ich anfange mit Jesus unterwegs war, hatte ich immer die Angst, mich schickt er bestimmt nach Afrika. Und ich sage euch eins, sobald es heiß wird, kriege ich sowas von schlechter Laune. Also alles jenseits der 25 Grad, das ist eine furchtbare Geschichte für mich. Das ist Qual pur. Im Sommer, da hänge ich manchmal durch. Das ist echt eine Quälerei. Und ich dachte, ausgerechnet, ich werde wahrscheinlich in den Busch gehen müssen, zu denen und denen was irgendwie helfen und machen und tun. Und ich dachte immer so, oh Gott, bitte nicht mich. Aber hat er bis jetzt noch nicht gemacht, weil er ganz genau weiß, dass es vielleicht eine Nummer zu hoch ist für mich. Aber wisst ihr, was er gesagt hat? Martin, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ganz einfache Geschichte. Und wisst ihr, da ist man dann auch so unterwegs und dann geht man ins Internet und guckt, wer könnte denn mein Nächster sein? Ach ja, da gibt's ja in Indien, Mensch, da gibt's ja so arme Kinder, vielleicht sollte ich ein Patenkind annehmen. Ne? Eine wunderbare Sache, sollten alle machen, genau. Aber irgendwann habe ich festgestellt, hey, mein Nächster, der sitzt ja direkt hier vor mir. Ach, ja mei, da ist ja, ihr könnt euch mal umgucken, schaut mal, wo euer Nächster sitzt. Musst nicht bis nach Afrika reisen, der sitzt ja direkt neben euch. Versteht ihr? Jesus meint es manchmal vielleicht wörtlich. Ne? Das kann sein, dass wir uns in Indien engagieren, aber mein Nachbar, der kriegt gar nichts mit. Dem geht es vielleicht gerade so dreckig, ne? Der ist gerade am Ende. Aber ich muss mich an Indien engagieren, ne? Das ist ja ganz wichtig. Ne? Das ist auch wichtig. Aber manchmal tun wir gut, wenn wir es einfach mal wörtlich nehmen, was in der Bibel steht. Mein Nächster sitzt vielleicht direkt neben mir, es können meine Kinder sein. Das kann mein Partner sein, das kann mein Nachbar sein, mein Obermieter, Untermieter, wer auch immer, mein Arbeitskollege, dem es gerade mal dreckig geht. Und den soll ich so lieben wie mich selber. Und nicht mehr, aber so. Das Evangelium, merkt ihr? Da muss man nicht studiert haben. Soziale Arbeit, wie kann ich anderen helfen? Es ist ganz einfach. Ne? Jesus ist immer ganz einfach. Das finde ich das Herrliche am Evangelium. Es ist so ganz einfach. Den Nächsten wie dich selber. Guckst du dich um, dann weißt du, wer dein Nächster ist. Der dir am nächsten sitzt zum Beispiel. Könnte man hinter beim Kirchenkaffee mal ausprobieren. Eine wunderbare Geschichte. Ich glaube, wir müssen das echt verlängern. Das guckst du, wer an deinem Tisch sitzt, das ist jetzt dein Nächster. Das ist deine Aufgabe. Heute beim Kirchenkaffee. Wunderbare Geschichte. Und wisst ihr, ich wollte euch mal mit hineinnehmen. Das Evangelium hat ohne Ende ganz einfache, direkte Aufforderungen. Darf ich euch mal eine kleine Kostprobe zum Abschluss mit auf den Weg geben? Nur ein kleines Schmankerl. Ne? Könnt ihr selber nachlesen. Steht so drinne. Da heißt es in Matthäus 5, da kriege ich so einen Hals, wenn ich das lese. Ne? Da heißt es, gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Dann sitze ich in der U-Bahn und dann geht mir interessanterweise der Satz durch den Kopf. Ne? Gib jeden, der dich bittet. Das steht aber hier. Ne? Oder es heißt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Fraß zerstören. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben und stehlen. Oder er sprach, wenn du ein Mittag- oder ein Abendessen machst, so lade nicht deine Freunde ein, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch deine reichen Nachbarn, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung zuteil werde. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Krüppel ist ja fast diffamierend, ne? Das ist ja richtig diskriminierend, das steht hier so. Ne? Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dich zu vergelten. Denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Oder, wenn ihr liebt, die auch euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Liebet eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erwarten. Was haben wir eigentlich für ein Problem mit der Griechenland-Krise? Angela Merkel verhält sich biblisch, ne? Leid, ohne es wieder zu erwarten, ne? Steht in der Bibel. Ne? Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen Undankbare und Böse. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit Tat und Wahrheit. Genau. Großes Schnaufen bei mir. Hat jemand irgendwas nicht verstanden? Braucht ihr vielleicht noch den griechischen Urtext dafür? Einen theologischen Fachkommentar? Nee. Genau. Das ist ja die Probleme mit den Bibelstellen. Ne? Ich hätte gerne es nicht verstanden, ne? Jesus. Ne? Ich hätte gerne es drauf schieben können, dass ich in Sprachen nicht so bewandert bin und kein Griechisch und Hebräisch kann. Aber leider ist es sehr eindeutig hier gesteht, das hier. Ne? Leid ohne wiederzuerwarten, meine Güte. Das ist eine Provokation für uns heute. Ne? Aber es steht in der Bibel. Und Jesus sagt, das erwarte ich von euch. Oder so bin ich. Willst du vielleicht auch so sein? Also eigentlich relativ einfach. Ich muss da nicht studiert haben, um diese Bibelstellen relativ klar zu verstehen und zu tun. Also kann es ja losgehen. Nächste Geburtstagsfeier, macht er dann eine ordentliche Lahm-Blinden-Party. Krüppel darf man ja nicht sagen, nennt man heute Behinderte oder so. Ne? Lädst du allein, sagst du zu deinen Nachbarn, zu deiner reichen Verwandtschaft, hört mal zu Leute, ihr heute nicht. Ich habe einen anderen Freundeskreis mir erschlossen. Ne? Bleibt mal zu Hause, wo ihr seid. Ich lade heute mal andere ein. Da geht's los. Was, du lädst mich nicht mehr ein? Kannst du mal deine Verwandten angucken. Was ist mit dir denn los? Mit dem gibst du dich ab. Wir sind ja wohl nicht gut genug. Das wäre spannend. Krisenexperimente noch und nöcher in der Bibel. Ne? Kannst du aber erst erleben. Langweilig wird es in deinem Leben kein Tag mehr werden. Aber wisst ihr, die Kraft des Evangeliums, wenn ich es tue, das musst du mal tun. Ich habe es mal gemacht, was bei meinem Geburtstag ganz oft, da kommen die Nachbarn an und alle möglichen Leute. Aber es ist spannend, wenn die Hütte voll ist. Es ist oberchaotisch. Ein Geschrei und ein Gelärme. Könnt ihr gerne auch mal mitkommen und das miterleben. Aber eins ist klar, ich habe an solchen Feiern erlebst du Wunder. Da erlebst du, wie Gott auf einmal da ist. Da erlebst du, wie auf einmal Herzen aufgehen. Ich habe so viele Verwandtschaftsfeierchen abgesessen. Da sitzt du dann verfettet in deinem Sessel, noch ein Stück Torte, noch ein Stück Kuchen. Wann ist es endlich vorbei? Man redet über Belanglosigkeit und langweilige Sachen. Kennt ihr das? Ich habe genug Verwandtschaftsfeiern abgehalten. Aber mach das mal, was hier steht. Kein Tag in deinem Leben wird mehr langweilig sein. Du wirst Wunder erleben. Und das ist das, ich glaube, dass das Wort Gottes wahr ist. Und ich glaube, was da drinnen steht, das kannst du erleben. Und ich glaube, wir erleben wenig, weil wir nicht, wir sagen manchmal so volkstümlich, die Traute haben, weil wir es nicht drauf haben, es wirklich zu machen. Weil wir es nicht mal drauf haben zu machen. Ich hatte mal, leider erlebe ich das zu selten, einen hellen Moment, da kam einer und bettelte mich an, in der U-Bahn. Und da habe ich ihm gesagt, manchmal hat man das, da habe ich gesagt, du hör mal, Christgeld von mir, sofort, aber erst bete ich für dich. Ne? Haha, Christkindgeld, wenn ich nicht für dich bete. Ne? Und dann habe ich gebetet für den, einfach so, bin nicht hier so ein super Prediger oder Beter, aber da kam auf einmal Gottes Gegenwart. Da hat er angefangen zu heulen. Ne? Das habe ich selten so erlebt. Ne? Das habe ich selten so erlebt. Leider kann ich euch nur das von einmal erzählen, weil ich eben leider auch nicht jeden gebe, der mich bittet. Aber wo ich erlebt habe, wenn ich da mal das tue, was da steht, da kannst du auf einmal ganz andere Dinge erleben. Da kann dein Tag in eine ganz andere Richtung gehen. Da wird es wirklich spannend. Da kannst du auf einmal erleben, wie der Himmel wirklich auf die Erde kommt. Da kannst du auf einmal erleben, wie Gott, wie Jesus wirklich Menschen berührt. Und das ist ein Punkt, wo ich denke, ich muss mich irgendwann entscheiden, in welche Richtung will ich leben. Will ich das erleben? Will ich Biss haben? Will ich erleben, wie mein Glauben wirklich Auswirkungen hat? Nicht nur Sonntag, wenn wir hier sitzen, schön nach vorne gucken, uns brav benehmen, sondern will ich, dass ich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag den Himmel auf Erden erlebe? Will ich das? Will ich, dass mein Glaubensleben Auswirkungen hat auf das ganz normale praktische Leben, auf meine Familie, auf meine Kinder? Wir haben euch heute gesegnet. Das ist vielleicht eine Predigt für euch. Nee, wir haben eure Kinder heute gesegnet. Aber will ich, dass Gott, dass Jesus wirklich auch in die Familie einzieht, in meine Beziehung, in meine Arbeit, wo ich auch immer stehe, und will ich, dass es da himmlische Begegnungen gibt? Manchmal habe ich sehr, sehr ernste Fragen in meinem Kopf. Da frage ich mich, mit wem will Jesus eigentlich mal im Himmel die Ewigkeit zubringen? Frage ich mich manchmal, will er es eigentlich mit mir? Und wisst ihr, da kann man sich zermattern. Da kann man ohne Ende schlechtes Gewissen haben, da kann man nachts nicht mehr schlafen. Aber eigentlich ist auch der Punkt ganz einfach. Er will mit den Leuten eine Ewigkeit im Himmel zubringen, die sein Herz haben, die nach seinem Herzen sind. So einfach ist das. Ich glaube, da geht es gar nicht um die einzelne Tatsünde, sondern es geht um eine Herzensangelegenheit. Die Menschen, die seines Herzens sind. Und diese ganzen Bibelstellen, die uns manchmal Kopfschmerzen machen oder leichte Magen drücken, die zeigen eigentlich nur Gottes Herz. So ist er. Der lässt es auch regnen über das Nachbarsgarten. Der lebt wie der Axt im Walde. Da zuckt nicht der Blitz über ihn und vernichtet sein ganzes Gemüse. Ne? Der ist genauso gesegnet. So ist Gott. Der gibt jeden, ob er gut oder schlecht ist. Manchmal habe ich so den Eindruck, die Schlechten, die segnet er ganz besonders. Ne? Wo du denkst, boah, warum kriegt die so dick, obwohl der so lebt wie die Axt im Walde? Vielleicht, um ihm zu zeigen, wie gut er ist, wie lieb er sie hat. Vielleicht, um eine Chance zu geben zur Umkehr. So ist Gott. Das ist er. Der gibt, ohne wieder zu erwarten. Der sagt nicht, du hör mal, gestern, da habe ich dir gegeben, jetzt warte ich aber 3 Feldstunden hier, ne, und 5-mal Knie rutschen und beten und so, sondern er gibt einfach so frei weg. Einfach so frei weg gibt er dir jeden Tag. Viel Gnade, Vergebung, ohne dass du irgendwas machst. Du kannst dich beschenken lassen als dein Kind. Und er sagt, Mensch, das ist mein Herz und mit dem ich eine Ewigkeit zubringen will, das sind die, die dieses Herz haben, die diese Gesinnung haben, die sagen, ja, so will ich leben. Schaffen, Thomas, nicht. Aber ausstrecken können wir uns danach. Den Wunsch haben, Jesus, ich will deinem Herz näher kommen. Ich will das näher haben in meinem Herz. Ich will näher diese Gesinnung haben in meinem Herz und sagen, ja, ich will so einer werden, der das lebt, der das erlebt, der diesen Biss hat. Wir werden jetzt, man sagt das ja schön, ne? Kommt einer nach Hause, fragt die Frau, na, ist die Predigt zu Ende? Und dann sagt er, naja, die Predigt ist jetzt zu Ende, aber eigentlich geht es jetzt erst richtig los. Und das ist es. Eigentlich geht die Predigt jetzt erst richtig los. Können wir hier anschließend machen. Vielleicht möchte einer wirklich heute und sagen, ich will frei werden, ich will es erleben. Wenn Jesus mich heute frei macht, dann bin ich frei. Eine super Chance, heute, was ist heute für einer? Der 20.10.2013, kannst du frei werden. Was für eine super Chance. Kannst du vorkommen, kannst du das alles Jesus niederlegen. Wir beten für dich, das Gebetsteam wird hier vorne stehen, wird für dich beten. Vielleicht willst du sagen, ich will überhaupt diesen Vater kennenlernen, der so einen guten Plan für mich hat. Komm nach vorne, wir beten mit dir. Vielleicht sagst du, Mensch, ich bin schon lange sein Diener gewesen, aber ich will wieder sein Kind werden. Oder vielleicht sagst du, Mensch, ich will es erleben. Ich will erleben, mich nicht nur mit der Salbung zufrieden geben, sondern dass mein Leben eine Salbung ist. Dass es in meinem Leben ist, in meinem Charakter, in meinem Wesen soll diese Salbung sein, nicht nur im Gottesdienst. Dann komm nach vorn, lass dich herausrufen. Manchmal, glaube ich, müssen wir mit den Füßen abstimmen. Müssen wir nach vorne gehen und sagen, Jesus, ich will das wirklich. Hier siehst du es, hier bin ich, Martin Broschmann, ich will das. Und dann werden wir es bekommen. Amen.
Jo, jetzt geht's also richtig los. Dazu habt ihr also dann gleich Gelegenheit. Vorher kommt noch Lobpreis Teil 2. Und das ist das, Hiob hat gesagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Und zwischendrin hat er's uns anvertraut. Ich rede über Geld. Wir sammeln jetzt einfach was ein. Und vorher möchte ich dafür beten, dass es auch gesegnet wird, wenn es verwendet wird.